Rainer, lies mal vor.
Kapitel 16. Die Fortschritte des Herrn Cavalcanti, Sohn. Herr Cavalcanti Vater war abgereist, um seinen Dienst wieder anzutreten. Nicht in der Armee seiner Majestät des Kaisers von Österreich, sondern an der Roulette der Bäder von Lucca, zu deren eifrigsten Kunden er gehörte. Es versteht sich von selbst, dass er gewissenhaft bis auf den letzten Heller die Summe mitgenommen hatte, die ihm für seine Reise und als Belohnung für die majestätische Art und Weise, wie er seine Vaterrolle gespielt, angewiesen worden war. Andrea erbte bei dieser Abreise alle Papiere, die bestätigten, dass er wirklich die Ehre hatte, der Sohn des Marchese Bartolomeo und der Marchesa Oliva Corsinari zu sein. Er hatte inzwischen gleichsam Anker geworfen in der Pariser Gesellschaft, die so leicht und nachsichtig die Fremden aufnimmt und sie nicht nach dem behandelt, was sie sind, sondern nach dem, was sie sein wollen. So nahm Andrea schon nach 14 Tagen eine recht hübsche Stellung ein. Man nannte ihn Herr Graf, man sagte, er habe 50.000 Franc Rente und sprach von den ungeheuren Schätzen seines Vaters, die in den Steinbrüchen von Saravezza vergraben seien. In dieser Zeit machte Monte Cristo eines Abends einen Besuch bei Herrn Danglars. Dieser war ausgegangen, aber man schlug dem Grafen vor, ihn bei der Baronin anzumelden, was er auch annahm. Seit dem Mittagsmahl in Auteuil und den Ereignissen, die darauf folgten, hörte Frau Danglars den Namen Monte Cristo nie ohne nervöse Erregung aussprechen. Blieb dann der Graf in Person aus, so steigerte sich ihre schmerzliche Empfindung noch. Erschien er dagegen, so zerstreuten sein offenes Gesicht, seine glänzenden Augen, seine Liebenswürdigkeit und Höflichkeit gab bald den letzten Eindruck von Furcht bei der Dame. Als Monte Cristo in das Boudoir trat, betrachtete die Baronin eben Zeichnungen, die ihr ihre Tochter hinreichte, nachdem diese sie mit Herrn Cavalcanti Sohn besehen hatte. Der Graf, von der Baronin nach Überwindung des ersten Schrecks bei Nennung seines Namens mit einem Lächeln begrüßt, übersah die ganze Szene mit einem Blick. Neben der Baronin saß Eugenie in halbliegender Stellung auf einem Lehnsessel und Cavalcanti stand vor ihr. Schwarz gekleidet mit lackierten Schuhen und durchbrochenen seidenen Strümpfen, fuhr sich der junge Mann mit einer ziemlich weißen und gepflegten Hand in seine blonden Haare, wobei ein Diamant an seiner Hand funkelte. Diese Bewegung war von mörderisch verliebten Blicken auf Fräulein Danglars begleitet und von Seufzern, die sich an dieselbe Adresse richteten. Fräulein Danglars war immer dieselbe, das heißt schön, kalt und spöttisch. Kein Blick, kein Seufzer entging ihr, doch es war, als glitten sie am Panzer der Minerva ab. Eugenie begrüßte den Grafen kalt, und sobald die Unterhaltung allgemein und etwas lauter wurde, benutzte sie dies, um sich in ihr Studierzimmer zurückzuziehen, wo bald zwei lachende Stimmen, vermischt mit den Akkorden eines Pianos, dem Grafen bewiesen, dass Fräulein Danglars seiner Gesellschaft und der des Herrn Cavalcanti die von Fräulein Louis d'Amélie, ihrer Gesangslehrerin, vorzog. Während der Graf mit Frau Danglars plauderte und sich ganz dem Reiz der Unterhaltung hinzugeben schien, bemerkte er doch die Unruhe des Herrn Andrea Cavalcanti, der, um zu horchen, bis an die Tür des Zimmers von Fräulein Eugenie ging, aber die Schwelle nicht zu überschreiten wagte. Bald kehrte der Bankier zurück. Sein erster Blick galt Monte Cristo. Sein zweiter Andrea.
»Haben Sie die Fräulein nicht eingeladen, mit Ihnen zu musizieren?«
fragte Danglars Andrea.
»Nein, mein Herr«,
antwortete Andrea mit einem Seufzer, der noch auffälliger war als die früheren. Danglars ging sogleich zur Tür und öffnete sie, so dass man die beiden Mädchen auf demselben Sitz nebeneinander vor dem Piano sitzen sah. Fräulein d'Amélie besaß eine interessante Schönheit, oder vielmehr eine ausgesuchte Zierlichkeit. Es war eine kleine, feenartig schlanke und blonde Dame mit langen, gelockten Haaren, welche auf einen etwas zugestreckten Hals fielen und mit einem etwas matten, verschleierten Blick. Man sagte, sie habe eine schwache Brust und würde wie Antonia in der Cremoneser Geige eines Tages beim Singen sterben. Monte Cristo warf einen raschen, neugierigen Blick in dieses Frauengemach. Er sah zum ersten Mal Fräulein D'Armilly, von der er so oft im Hause hatte sprechen hören.
»Nun?« fragte der Bankier seine Tochter. »Sind wir ausgeschlossen?«
Dann führte er den jungen Mann in den kleinen Salon und, war es nun Zufall, war es Absicht, hinter Andrea wurde die Tür so zugestoßen, dass Monte Cristo und die Baronin von dem Ort, wo sie saßen, nichts mehr sehen konnten. Bald darauf hörte der Graf Andreas Stimme zu den Akkorden des Klaviers ein korsisches Lied singen. Während der Graf lächelnd auf dieses Lied horchte, das ihn Andrea vergessen ließ und an Benedetto erinnerte, rühmte Frau Danglars die Seelenstärke ihres Mannes, der an demselben Morgen bei einem Bankrott in Mailand abermals 300.000 bis 400.000 Francs verloren hatte. Und dieses Lob war in der Tat verdient. Denn wenn es der Graf nicht durch die Baronin oder durch ein anderes ihm zu Gebot stehendes Mittel erfahren hätte, das Gesicht des Barons würde ihm kein Wort davon gesagt haben. »Gut«, dachte Monte Cristo, »er ist bereits so weit, dass er verbirgt, was er verliert, während er sich vor einem Monat noch seiner Verluste rühmte.« Dann sagte der Graf laut, »Oh, gnädige Frau, Herr Danglars kennt die Börse so gut, dass er dort stets wieder gewinnen wird, was er anderswo verlieren mag.« »Ich sehe, dass Sie den allgemeinen Irrtum, Herr Danglars, Spiele teilen. Das ist nicht der Fall.« »Ach ja, das ist wahr, gnädige Frau. Ich erinnere mich dessen, was mir Herr Debray gesagt hat. Doch was ist eigentlich aus Herrn Debray geworden? Ich habe ihn seit 3 oder 4 Tagen mit keinem Auge gesehen.«
»Ich auch nicht«,
sagte Frau Danglars mit der gelassensten Miene. »Was haben Sie von Herrn Debray gehört?«
»Er hat mir gesagt, Sie selbst opferten dem Dämon des Spiels.«
»Ich gestehe, das Börsenspiel lockte mich eine Zeit lang, aber ich habe den Geschmack daran verloren.«
»Darin haben Sie Unrecht, gnädige Frau. Mein Gott, die Wechselfälle des Glücks sind unberechenbar, und wäre ich ein Weib und zufällig Frau eines Bankiers geworden, so würde ich trotz allen Vertrauens zu meinem Mann mir doch ein unabhängiges Vermögen zu sichern suchen.«
Frau Danglars errötete unwillkürlich.
»Hören Sie«, fuhr Monte Cristo fort, als ob er nichts gesehen hätte, »haben Sie gehört, wie gestern die Neapolitaner gestiegen sind?«
»Ich habe keine und nie welche gehabt«, sagte rasch die Baronin. »Doch nun ist genug von der Börse gesprochen. Herr Graf, wir gleichen 2 Wechselagenten. Reden wir lieber von den armen Villeforts, die in diesem Augenblick so sehr vom Unglück heimgesucht werden.«
»Was ist Ihnen denn widerfahren?«
fragte Monte Cristo mit gut gespielter Unwissenheit.
»Sie wissen doch, dass Sie nach dem plötzlichen Tod des Herrn von Saint-Marat auch die Marquise 3 Tage nach ihrer Ankunft verloren haben.«
»Ah, das ist wahr«, versetzte Monte Cristo. »Ich habe davon gehört. Doch das ist, wie Claudius zu Hamlet sagt, das Gesetz der Natur. Ihre Väter sind vor ihnen gestorben und sie haben sie beweint. Sie werden vor ihren Söhnen sterben und ihre Söhne werden sie beweinen.«
»Doch das ist nicht alles. Sie wissen doch, dass sie ihre Tochter verheiraten wollten, an Herrn Franz d'Épinay.«
»Hat die Heirat nicht stattgefunden?«
»Gestern Morgen hat ihnen Franz, scheint es, ihr Wort zurückgegeben.«
»Ah, wirklich? Kennt man die Ursache dieses Bruches?«
»Nein.«
»Und wie nimmt Herr von Villefort alle diese Unglücksfälle auf?«
»Wie immer, als Philosoph.«
In diesem Augenblick kehrte Danglars zurück.
»Wie?« rief die Baronin. »Sie lassen Herrn Cavalcanti mit ihrer Tochter allein?«
»Und aus was sehen Sie denn Fräulein D'Armilly an?«
erwiderte der Bankier und bemerkte sodann, sich an Monte Cristo wendend,
»ein reizender junger Mann, nicht wahr, Herr Graf? Dieser Prinz Cavalcanti. Nur fragt er sich, ob er wirklich Prinz ist.«
»Ich stehe nicht dafür. Man hat mir seinen Vater als Marquis vorgestellt, demnach wäre er Graf. Doch ich glaube nicht, dass er sich viel auf seinen Titel einbildet.«
»Warum? Wenn er Prinz ist, so hat er Unrecht, sich dessen nicht zu rühmen. Jedem sein Recht. Ich liebe es nicht, wenn man seinen Ursprung verleugnet.«
»Aber sehen Sie, welche Unannehmlichkeit Sie sich aussetzen«, sagte die Baronin. »Wenn Herr von Morcerf zufällig käme, so würde er Herrn Cavalcanti in einem Zimmer finden, in das er, der Bräutigam, nie eintreten durfte.«
»Sie tun recht, zufällig zu sagen«, erwiderte der Bankier, »denn man sieht ihn so selten, dass es in der Tat nur der Zufall zu sein scheint, der ihn zu uns führt.«
»Wenn er aber käme und diesen jungen Mann bei ihrer Tochter träfe, so würde er mit Recht darüber aufgebracht sein.«
»Er, mein Gott, Sie täuschen sich. Herr Albert tut uns nicht die Ehre an, eifersüchtig auf seine künftige Frau zu sein. Dazu liebt er sie nicht genug. Was liegt mir auch daran, ob er aufgebracht ist oder nicht?«
»Doch bei dem Verhältnis, in dem wir zueinander stehen.«
»Wollen Sie wissen, in welchem Verhältnis wir stehen? Auf dem Ball seiner Mutter tanzte er ein einziges Mal mit meiner Tochter, während Herr Cavalcanti dreimal mit ihr tanzte. Und er hat es gar nicht gemerkt.«
»Der Herr Vicomte Albert von Morcerf«, meldete der Kammerdiener.
Die Baronin stand rasch auf. Sie wollte ihre Tochter schnell benachrichtigen, aber Danglars hielt sie am Arm zurück und sagte:
»Lassen Sie das.«
Sie schaute ihn erstaunt an. Monte Cristo stellte sich, als hätte er dieses Zwischenspiel nicht bemerkt. Albert trat ein. Er war sehr schön und sehr heiter, grüßte die Baronin mit Leichtigkeit, Danglars mit Vertraulichkeit, Monte Cristo mit Liebe und sagte sodann, sich wieder zur Baronin wendend:
»Wollen Sie mir erlauben, mich bei Ihnen nach dem Befinden von Fräulein Danglars zu erkundigen?«
»Sie befindet sich sehr wohl«, antwortete rasch Danglars. »Sie musiziert soeben in ihrem kleinen Salon mit Herrn Cavalcanti.«
Albert behielt seine ruhige, gleichgültige Miene. Er empfand vielleicht einen inneren Ärger, aber er füllte Monte Cristos Blick auf sich geheftet und bezwang sich.
»Herr Cavalcanti hat eine sehr schöne Tenorstimme«, sagte er, »und Fräulein Danglars einen prachtvollen Sopran. Es muss ein entzückendes Konzert sein.«
»Sie stimmen allerdings vortrefflich zusammen«, sagte Danglars.
»Ich bin auch musikalisch, wenigstens wie meine Lehrer sagen«, fuhr der junge Mann fort. »Doch seltsamerweise konnte ich meine Stimme nie mit einer anderen Stimme in Einklang bringen.«
Danglars lächelte auf eine Weise, die wohl bedeuten sollte: »Ärgere dich doch.« Dann sagte er laut:
»Der Prinz und meine Tochter haben auch gestern die allgemeine Bewunderung erregt. Waren Sie gestern nicht hier, Herr von Morcerf?«
»Welcher Prinz?« fragte Albert.
»Der Prinz Cavalcanti«,
erwiderte Danglars, der dem jungen Italiener hartnäckig diesen Titel gab.
»Verzeihen Sie, ich wusste nicht, dass er Prinz ist. Also der Prinz Cavalcanti hat gestern mit Fräulein Eugenie gesungen. Das muss in Wahrheit entzückend gewesen sein, und ich bedauere lebhaft, es nicht gehört zu haben. Doch ich konnte Ihrer Einladung nicht entsprechend, da ich Frau von Morcerf zur Baronin Chateau Renaud, wo die Deutschen sangen, begleiten musste.« Dann wiederholte er nach einem Stillschweigen: »Wird es mir erlaubt sein, Fräulein Danglars meine Achtung zu bezeigen?«
»Oh, warten Sie, ich bitte Sie«,
erwiderte der Bankier, den jungen Mann zurückhaltend.
»Hören Sie die köstliche Kavatine. Ta-ta-ta-ti-ta-ti-ta-ta-ta. Es ist entzückend. Sie sind sogleich fertig. Nur eine Sekunde. Vortrefflich. Bravo, bravi, brava.«
Und der Bankier fing an, wie rasend Beifall zu klatschen.
»In der Tat«, rief Albert, »das ist vortrefflich, und man kann unmöglich die italienische Musik charakteristischer wiedergeben als der Prinz Cavalcanti. Nicht wahr, Sie sagten Prinz?«
»Wenn er übrigens nicht Prinz ist, so wird man ihn schon noch dazu machen, denn das hält in Italien nicht schwer.«
»Doch um auf unsere anbetungswürdigen Sänger zurückzukommen, Sie sollten uns das Vergnügen machen, Herr Danglars, Fräulein Danglars und Herrn Cavalcanti, ohne etwas von der Anwesenheit eines Fremden zu sagen, zu bitten, ein anderes Stück anzufangen. Es ist so köstlich, die Musik zu genießen, ohne dass man sieht oder gesehen wird, und folglich ohne den Musiker zu beengen, der sich ganz dem Instinkt seines Genies oder dem Erguss seines Herzens überlassen kann.«
Diesmal wurde Danglars durch das Phlegma des jungen Mannes aus dem Sattel gehoben. Er nahm Monte Cristo beiseite und sagte zu ihm:
»Nun, was denken Sie von unserem Verliebten?«
»Verdammt, er kommt mir ziemlich kalt vor. Doch, was wollen Sie? Sie haben sich nun einmal verbindlich gemacht.«
»Allerdings habe ich mich verbindlich gemacht, aber nur meine Tochter einem Manne zu geben, der sie liebt, und nicht einem Manne, der sie nicht liebt. Sehen Sie ihn an. Er ist kalt wie Marmor, stolz wie sein Vater. Wenn er noch reich wäre, wenn er das Vermögen der Cavalcanti besäße, könnte man darüber hinwegsehen. Meiner treu, wenn meine Tochter jedoch einen guten Geschmack hätte.«
»Ich weiß nicht, ob meine Freundschaft für ihn mich verblendet«, erwiderte Monte Cristo. »Doch ich versichere Ihnen, Herr von Morcerf ist ein liebenswürdiger junger Mann, der Ihre Tochter glücklich machen und früher oder später etwas erreichen wird. Denn die Stellung seines Vaters ist im Ganzen ausgezeichnet.«
»Hm«,
machte Danglars. »Warum diese Zweifel?«
»Es ist da immer noch die Vergangenheit, die dunkle Vergangenheit.«
»Doch die Vergangenheit des Vaters geht den Sohn nichts an.«
»Warum nicht?«
»Seien Sie nicht eigensinnig. Vor einem Monat fanden Sie diese Verbindung vertrefflich. Sie begreifen, ich bin in Verzweiflung, denn bei mir haben Sie diesen Cavalcanti gesehen, den ich wiederhole es, nicht kenne.«
»Ich kenne ihn, das genügt.«
»Sie kennen ihn? Haben Sie Erkundigungen über ihn eingezogen?«
»Bedarf es deren? Weiß man nicht beim ersten Blick, mit wem man es zu tun hat? Einmal ist er reich.«
»Ich kann keine Versicherung hierüber geben.«
»Sie haften doch für ihn.«
»Bis 50.000 Francs, eine Lappalie.«
»Er hat eine ausgezeichnete Erziehung.«
»Hm.«
»Er ist musikalisch.«
»Alle Italiener sind das.«
»Hören Sie, Graf, Sie sind nicht gerecht gegen diesen jungen Mann.«
»Ja, ich gestehe es. Da ich Ihre Verbindlichkeit Herrn Morcerf gegenüber kenne, sehe ich zu meinem Schmerz, dass er so dazwischentritt und sein Vermögen missbraucht.« Danglars schlug ein Gelächter an und rief:
»Was für ein Puritaner Sie sind! Das kommt täglich vor!«
»Sie können aber doch nicht so brechen, lieber Danglars. Die Morcerf rechnen auf diese Heirat.«
»Sie rechnen darauf?«
»Bestimmt.«
»Dann mögen Sie sich erklären. Sie, Herr Graf, sollten ein paar Worte hierüber bei dem Vater fallen lassen, da Sie im Hause so gut angeschrieben sind.«
»Ich? Zum Teufel, wo haben Sie das gesehen?«
»Auf Ihrem Ball, wie mir scheint. Wie, die Gräfin, die stolze Mercedes, die hochmütige Katalonierin, die sich kaum herablässt, den Mund für ihre ältesten Bekannten zu öffnen, hat sie am Arme genommen, ist mit ihnen in den Garten und in die kleinen Alleen gegangen und erst nach einer halben Stunde zurückgekommen.«
»Baron, Baron«, unterbrach Albert das leise geführte Gespräch, »Sie hindern uns zu hören. Wie kann ein Musikfreund wie Sie so barbarisch sein?«
»Gut, gut, Herr Spötter«,
rief Danglars und fügte leise zu Monte Cristo gewandt hinzu:
»Sie übernehmen es, dies dem Vater zu sagen?«
»Gern, wenn Sie wünschen.«
»Nach, es muss bestimmt und unumwunden geschehen. Er soll meine Tochter von mir verlangen, eine Zeit festsetzen, seine pekuniären Bedingungen nennen, damit man sich verständigt oder nicht verständigt. Aber Sie begreifen, Aufschub gibt es nicht mehr.«
»Gut, ich werde den Schritt tun.«
»Ich sage nicht, dass ich ihn mit Vergnügen erwarte, aber ich erwarte ihn. Sie wissen, ein Bankier muss der Sklave seines Wortes sein.«
Hier stieß Danglars einen Seufzer aus.
»Bravo, bravo, bravo«,
rief Morcerf, den Bankier parodierend und am Schluss des Stückes Beifall klatschend. Danglars schaute Albert erstaunt von der Seite an, als ein Diener eintrat und ihm ein paar Worte zuflüsterte.
»Ich komme zurück«,
sagte der Bankier zu Monte Cristo.
»Erwarten Sie mich. Ich habe Ihnen vielleicht sogleich etwas zu sagen.«
Und er ging hinaus. Die Baronin benutzte die Abwesenheit ihres Mannes, um die Tür des Zimmers ihrer Tochter wieder aufzustoßen, worauf man Andrea, der mit Fräulein Danglars vor dem Klavier saß, wie eine Feder aufspringen sah. Albert verbeugte sich lächelnd vor Fräulein Danglars, die ihm ohne jede Verlegenheit wie gewöhnlich einen kalten Gruß zurückgab. Cavalcanti war sichtbar verlegen. Er grüßte Morcerf, der seine Begrüßung mit geringschätzender Miene erwiderte und sich sodann in den ausgesuchtesten Lobeserhebungen über Fräulein Danglars Stimme erging.
»Nun haben wir genug Musik und Komplimente gehabt«, sagte Frau Danglars. »Wir wollen den Tee nehmen.« »Komm, Louise«, sagte Fräulein Danglars zu ihrer Freundin, worauf alle in den anstoßenden Salon gingen, in dem schon der Tee bereitstand.
In dem Augenblick, als man sich niedersetzte, öffnete sich die Tür wieder und Danglars erschien, sichtlich bewegt. Auf einen fragenden Blick des Grafen erwiderte der Bankier,
»Ich habe einen Kurier von Griechenland bekommen.«
»Oh, deshalb hat man sie gerufen.«
»Wie geht es König Otto?«
fragte Albert munter. Danglars schaute ihn von der Seite an, ohne ihm zu antworten, und Monte Cristo wandte sich ab, um den Ausdruck des Mitleids zu verbergen, der auf seinem Gesicht hervortrat, bald aber wieder verschwand.
»Nicht wahr? Wir gehen miteinander«,
fragte Albert den Grafen.
»Ja, wenn Sie wollen«, antwortete dieser.
Albert verstand den Blick des Bankiers nicht und sagte erstaunt zu Monte Cristo, der ihn vollkommen verstanden hatte,
»Haben Sie gesehen, wie er mich anschaute? Und was will er mit seinen Nachrichten aus Griechenland sagen?«
»Wie soll ich das wissen?«
»Ich setze voraus, Sie stehen in einer gewissen Beziehung zu diesem Land.«
Monte Cristo lächelte, wie man lächelt, wenn man sich einer Antwort überheben will.
»Sehen Sie, er nähert sich Ihnen«, sagte Albert. »Ich will Fräulein Danglars ein Kompliment über Ihre Kamee machen. Inzwischen hat der Vater Zeit, mit Ihnen zu sprechen.«
»Wollen Sie ein Kompliment machen, so tun Sie es wenigstens über Ihre Stimme«, versetzte Monte Cristo.
»Nein, das tut jeder.«
»Mein lieber Vicomte«, erwiderte Monte Cristo, »Ihr Benehmen kommt mir etwas sonderbar vor.« Albert trat mit lächelnden Lippen auf Eugenie zu. Inzwischen neigte sich Danglars dem Grafen zu und flüsterte,
»Sie haben mir einen guten Rat gegeben. Es liegt eine ganz furchtbare Geschichte in den Worten Fernand und Janina.«
»Ah, bah!«
»Ja, ich werde es Ihnen erzählen. Doch nehmen Sie den jungen Mann mit. Es wäre mir unangenehm, mit ihm zusammenzubleiben.«
»Er begleitet mich. Muss ich Ihnen immer noch den Vater schicken?«
»Mehr als je.«
»Gut.« Der Graf machte Albert ein Zeichen. Beide verbeugten sich vor den Damen und gingen weg, wobei Albert sich Fräulein Danglars geringschätzender Art gegenüber völlig gleichgültig verhielt. Während Monte Cristo Frau Danglars seine Ratschläge wiederholte, wie sich die Frau eines Bankiers klüglich ihre Zukunft sichern müsste. Andrea Cavalcanti blieb Herr des Schlachtfeldes.